In dieser Folge zu Gast ist Vadim Karasev. Vadim ist Inhaber vom Felis, einem Sternerestaurant hier in Nürnberg. Und wie es dazu kam, wie sein Weg war und auch wie seine Kreativität ihn unternehmerisch unterstützt, über all das haben wir gesprochen. Deswegen lasst uns direkt reinstarten. Viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen bei Cash & Cappuccino, der Unternehmerpodcast von Shutter Capital. Schön, dass ihr dabei seid. Vadim, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr auf die Folge mit dir. Stell dich doch kurz mal vor und sag den Zuhörern, was du so machst, wer du bist.
Es freut mich auch, hier zu sein und mit dir das Ganze zu teilen oder mit den Zuhörern. Ich bin der Vadim, komme aus Kasachstan und betreibe das Welles, ein Sternerestaurant in Nürnberg, im Gossenhof, und bin sozusagen ein Jungunternehmer, kann man sagen.
Ja, die haben wir hier öfter, mit denen sprechen wir gern, sehr schön. Fang gerne so früh an, wie du magst. Du hast Kasachstan erwähnt. Wie ging deine Reise los? Wie ging sie weiter? Ja, lass uns teilhaben.
Ja, meine Mama ist ursprünglich Deutsche, also deutsche Aussiedlerin oder wie man heute sagen, Russlanddeutsche. Wir sind dann 98 hier nach Deutschland gezogen. Ich habe hier dann meine Schule fertig gemacht und komplett meine Ausbildung. Es war ein sehr spannendes für mich. Ich bin so der Mensch, der ein bisschen über dem Ganzen, ein Mensch, der keine Regeln akzeptiert in dem Sinne, so ein bisschen über dem Ganzen steht. Ja, meine Eltern hatten viel Probleme mit mir als junger Mann, sehr rebellisch unterwegs, habe nie was akzeptiert, und im Nachhinein kann ich sagen, das war das Tollste, was überhaupt passieren konnte. Ja, dann die Ausbildung gemacht als Koch, sehr lange oder 4-5 Jahre nach der Ausbildung habe ich dann verschiedenste Restaurants ausprobiert, vieles gemacht und dann irgendwann zum Schluss gekommen, okay, ich muss mich selbstständig machen. Und dann ging der Weg eigentlich los. So, okay, ich habe dann bemerkt, wenn ich mich selbstständig mache, was will ich denn machen? In welche Richtung soll das Ganze gehen? Bin dann ins Aumas Levy gegangen, damals noch kein Stern.
Was ist das?
Das ist ein Sternrestaurant in der Menschenrechtsgasse gegenüber vom Nationalmuseum. Mhm. Da war ich über 4,5 Jahre dort und nie das Geld wirklich gejagt, sondern eher das Wissen versucht zu jagen, um einfach diese Perspektive mehr aufzubauen, sich dann selbstständig zu machen und wirklich tolle Sachen zu machen, nicht nur cool zu sein, sondern wirklich mit Fundament und allem dahinter zu stehen und zu verstehen, was man auch macht.
Und so ein eigenes Konzept auch aufzubauen, ne? Da kommen wir dann gleich dazu, wie das ablief. Lass uns nochmal zurückgehen zur Zeit deiner Ausbildung. Wie war das? Wo ging's los? Wie schnell hast du auch gewusst, das ist mein Ding, also ich will da dabei bleiben?
Ja, als Kind habe ich immer schon so handwerklich, war ich schon immer begabt, hat mir auch wie Riesenspaß immer gemacht, so Handwerk, irgendwas zu machen, mit Holz zu arbeiten, zu basteln und solche Geschichten. Ich habe dann in der Ausbildung, die Liebe kam da nicht direkt. Also es war viel für mich auch Opferung, weil sehr viele Stunden, sehr viel auf den Beinen. Als junger Mann verkratet man das schon, aber so die mentale Stärke war noch nicht da. Und indem ich gemerkt habe, das erfüllt mich wirklich innerlich. Und dann habe ich gesagt, okay, da will ich weitermachen.
Was für eine Art Betrieb war das?
Ich habe die Ausbildung in der Komödie Fürth gemacht. Mhm, okay. Ich komme ja ursprünglich aus Fürth. Und meine Eltern wohl eben immer noch dort. Und dann kam die Komödie ins Spiel und habe dann meine Ausbildung dann gemacht. War jetzt nicht so, dass wir das geilste Essen der Welt gemacht haben, sondern was mich dort wirklich fasziniert hat, waren die Menschen, mit denen ich zusammen war. Es war wirklich ein eingespieltes Team, wirklich Menschen, die mit Leidenschaft ihren Job gemacht haben. Und das hat natürlich dann weitergetragen, das Ganze.
Wie lange warst du dann dabei? Bist du nach der Ausbildung noch geblieben? Oder?
Ich bin dann nach der Ausbildung, bin ich ein bisschen gewechselt, ein halbes Jahr, und habe dann immer so 2 Jahre hintereinander dann so bei denen dann die Wintersaison mitgemacht, also die über diese Weihnachtszeit, Silvester, immer zurückgekehrt in meinen Ausbildungsbetrieb. Ja, und danach ging der Weg eigentlich immer weiter und weiter und weiter.
Und wo waren so die Stationen, wo du sagst, da hast du am meisten mitgenommen für
das was du jetzt vor allem wirklich das Aumas Levy. Ja, das Aumas Levy, das war so das erste Mal, wo ich so Kontakt mit der gehobenen Gastronomie bekommen habe. Ich war ein fertiger Sous-Chef und also stellvertretender Küchenchef, und bin in die gehobene Gastronomie gegangen und habe ganz schnell gemerkt, okay, ich kann eigentlich gar nichts. Musste dann die Jungs sind dann irgendwann um 14 Uhr gekommen. Ich war teilweise schon um 10 oder 11 Uhr schon da, um einfach diese Geschwindigkeit, in der sie die Sachen machen, einfach mir einzueignen. Und war auch ein Kampf und da musste ich auch kohletechnisch sehr, sehr stark zurückgehen und ein Gehalt von, ja, von einem Jungkoch wieder zu bekommen, über 3 Jahre knapp. Und aber das war alles egal.
Also das ist hier ganz oft auch Thema, dass eigentlich das Geld die Rolle gar nicht so spielt, sondern lernen, Dinge, das hat im Nachgang einen viel größeren Effekt dann, ne, aufs eigene Leben und auch auf die Finanzen, weil wenn du viel lernst und viel mitnimmst, davon profitierst du eben später. Und wie kam es dann zu der Idee? Ich habe dich ja kennengelernt, da warst du Küchenchef, glaube ich, im Einzimmer. Und wie kam es dann zu der Idee zu sagen, ich möchte jetzt mein eigenes Konzept entwickeln, ich möchte einen eigenen Laden aufmachen? Wie war so dieser Prozess dahin? Nimm uns da mal mit.
Ja, ich habe die Ausbildung damals gemacht, in der Berufsschule hat man ja, für was machst du das? Und ich habe dann eins Einzelner in der Klasse gesagt, ich will Sternekoch sein, ja. Und dieser Weg ist einfach so mir in den Schoß gelegt worden. Ja, ich habe mir das selber ausgesucht, um diesen Weg zu gehen. Und dieser Weg war auch immer das Entscheidende. Ja, nicht, dass ich viel lerne und mich darum, sondern das Ziel war schon immer klar. Ich will meinen eigenen Laden haben, ich will für mich selber arbeiten, ich will Kreativität ausleben. Und so kam es dann dazu, dass ich, die ganze Klasse hat damals gelacht, ja, was
jetzt
ist mit dir?
Es
ist so, dass aus dieser Klasse nur ich alleine das geschafft habe, ja.
Ist auch schön, so Ziele zu haben und selbst wenn aus irgendeinem Grund ja man irgendwo auf dem Weg dann vielleicht scheitert, trotzdem wäre es ja doof, es nicht zu probieren, nur weil man scheitern kann, ne?
Ja.
Also ja, hast du gut gemacht. Und wie ging es dann eben, wie war dann so der Übergang? Wie ging dann dieses Thema, ich möchte was Eigenes gründen, einen eigenen Laden aufmachen? Wie ging das los? Hat man erst Immobilie gesucht? Hast du erst das Team um dich herum gebaut, erst dein Konzept ausgearbeitet? Wie bist du da vorgegangen?
Ich habe dann in meinem Zimmer nach einem Jahr, als ich dort war, habe ich dann gemerkt, okay, jetzt ist die Zeit gekommen, mich für die Selbstständigkeit vorzubereiten. Habe dann angefangen, meine Küche so ein bisschen umzumodeln und schon auf dieses Niveau zu bringen. Und der Gedanke, meine Frau hat mich immer davon abgehalten, warte noch ein Jahr.
Ist halt unsicher, ne?
Vermeintlich. Ja, genau. Und dann... Wir haben angefangen dann irgendwann 2019 haben wir dann angefangen, so wirklich Immobilien zu suchen und Immobilien mir anzuschauen, so das Konzept festzulegen, mich um das Konzept zu kümmern. Das hat über 1,5 Jahre gedauert, das Ganze.
Hast du in der Zwischenzeit noch selbst gearbeitet?
Ja,
angestellt? Okay.
Voll bis zum letzten Tag eigentlich, ja, war ich komplett eingestellt, bis wir dann angefangen, das Restaurant umzubauen.
Und wie war da dann der Übergang? Also wie kam das an bei dem Restaurant, wo du warst, dass du jetzt deinen eigenen Laden machst?
Nee, ich habe dem Team auch schon davor gesagt, schon vor einem Jahr habe ich ihm dann gesagt, hey Timi, ich werde es dann irgendwann gehen. Also wir bereiten uns so langsam vor, dass ich mich selbstständig machen will. Und das war klipp und klar zwischen uns geregelt, wie wir das Ganze auflösen werden. Und er hat dann schon einen Nachfolger für mich gesucht. Ich dürfte den Nachfolger dann auch einarbeiten und das Restaurant übergeben.
So muss das auch ablaufen. Also. Ja. So ist der beste Weg. Nee, sehr schön. Ja, und dann hast du dich auf die Suche begeben. Und seid ihr dann schnell fündig geworden oder hat es ein bisschen gedauert?
Das hat schon gedauert. Viele Locations angeschaut. Und mir war das sehr wichtig, dass ich das Konzept, was wir jetzt momentan machen, eine offene Küche am Gast zu sein, diese Energie spürbar mal zu machen im Restaurant, das war sehr wichtig. Und wir haben viele, viele Locations angeschaut, über 100 Locations angeschaut, wo das einfach nicht gepasst hat. Und dann kam irgendwann der Anruf aus Berlin, ob ich mir eine Immobilie in Gossenhof anschauen würde. Ja, dann habe ich mir das angeschaut und das hat alles gepasst. Ja, das hat von vornherein gepasst. Die Energie hat gestimmt und die Location hat gestimmt. Wir konnten das machen, was wir jetzt momentan auch machen dort. Und dann habe ich das Restaurant so gezeichnet einfach. Ich habe mich dann hingesetzt und habe einfach 4 Tage durch das ganze Restaurant gezeichnet und ich habe dann auch schnell gemerkt, umso mehr ich das ganze Restaurant zeichne, umso mehr beschäftige ich mich mit den kleinen Details. Ja, dann entstand einfach das Restaurant und dann haben wir einfach angefangen, ohne jeglichen Investoren und ohne jeglichen Designer, das Ganze so umzustellen oder so zu bauen, wie ich es mir vorgestellt habe, mit meinem Vater und meinem Bruder zu dritt, 16 Stunden am Tag, haben wir das ganze Restaurant dann umgebaut. Ja, und war dann sozusagen, spannende war das dann, dass wir mitten in Corona einfach gestartet sind, ja, so Oktober 2020, für 3 Abende das Restaurant dann aufgemacht haben und dann für 7 Monate im Prinzip wieder zugemacht haben.
Wie war die Zeit für euch? Also war das eher gut, weil ihr noch Sachen verbessern und aufbauen konntet, oder war es eigentlich schade, weil ihr habt den Umsatz eigentlich gebraucht? Also wie war da so die Situation?
Ich war ja sozusagen vom Arbeitsamt ein bisschen abgesichert, in die erste Gründungsstufe sozusagen. War das Geld jetzt nicht wirklich so interessant. Wir haben dann alle auf Kurzarbeit gesetzt, das ganze Team. Ich habe das dann mit meiner Frau alleine gemacht, Freitag, Samstag das To-Go-Geschäft einfach alleine. Ich habe dann Impfstoff ausgefahren von Montag bis Donnerstag und einfach um meine Familie dann einfach um diesen Verlust nicht zu erleiden, ja, sondern einfach auf dieser Schiene weiterzumachen. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das To-Go-Geschäft und das ist gut angelaufen. Wir konnten Leute und ich konnte auch meine Küche komplett wieder ummodeln. Das Ganze wieder neu komplett umstrukturieren und umdenken. Viele neue Gerichte sind entstanden, viel Inspiration ist gekommen und diese Zeit will ich nicht missen. Also es war schon alles so richtig, wie es gekommen ist. Ja.
Und wie kam es zu dem Namen? Also Felis, stand es von Anfang an schon fest oder ist es dann so auch erst entstanden?
Welles stand am Anfang schon richtig fest, ja, weil ich komme ja aus der slawischen, ich bin Slave sozusagen, ja, mit deutschen Wurzeln, aber doch slawischer Ursprung. Mein Opa kommt aus Sibirien. Und Welles bedeutet aus slawischen Mythologie ist eine Gottheit, wie so viel heißt, wie Natur in sich vereint. Und da habe ich mich echt geborgen gefühlt in diesem mit diesem Namen einfach. Und weil wir auch geschlossenen Kreis an vielen machen wollten, von der Natur, für die Natur, für Menschen sollte das sein. Und das haben wir dann umgesetzt und bis jetzt funktioniert das super.
Und für was steht ihr? Also was ist euer Konzept? Wenn ich war schon mal da, schon ein bisschen her, war sehr toll. Aber wenn jetzt jemand zu euch kommt oder kommen wollte, was sind so die Dinge, die er erwarten kann?
Also wir sind sehr kreativ. Ja, wir versuchen einfach alltägliche, banale Zutaten in Luxus zu verwandeln. Für mich ist es unwichtig, ein Luxuszutat zu nehmen und diese Luxuszutat weiter zu verkaufen, sondern ich will an den kreativen Ursprung teilhaben. Ich will was erschaffen, von der Schöpfung zum Schöpfer. Und wir erschaffen jeden Tag neue Gerichte, neue Aromen und das ist so vielschichtig und so inspirierend dann für dich selber und du merkst, okay, es geht immer noch weiter, es ist keine Grenze zu sehen, nichts ist unmöglich, ja, und du kannst immer weitermachen.
Was ist was besonders Ausgeflippte, was du in der letzten Zeit mal gedämpft hast?
Ja, da gibt's ein Gericht und zwar ist es Blumenkohl und Blaubeere heißt das Gericht. Sehr komplex, ja, sehr komplex. Es hört sich alles so banal an, aber da sind Prozesse wie, wir fermentieren zuerst den Blumenkohl, fermentieren Blaubeeren und dann machen wir Essenzen aus dem Ganzen, um einfach diese Verbindung herzustellen. Also den Schlüssel zu den Zutaten zu finden, ist, glaube ich, das Interessanteste an der ganzen Geschichte. Ja, du hast 2 Aromen und du brauchst ein 3. Aroma, um das Ganze zu verbinden. Und diese Suche nach diesem Schlüssel ist das die kreative Arbeit hinter dem Ganzen.
Und wer steckt da vor allem dahinter? Ist es dann dein Job oder gibt es welche in deinem Team, die da mitmachen? Also wer kommt auf die Ideen?
Es ist ausschließlich mein Job, ja. Natürlich, wenn das Team dann groß ist und du hast viele Leute, die dich inspirieren, nimmst du das auch an. Also du schiebst das nicht von mir weg, sondern ich nehme das Ganze an, filtere das Ganze und versuche das Ganze dann zu spiegeln einfach. Das ganze Team hat dann Anteil an diesem Ganzen. Ich bin kein Egoist und sage, ja, das ist jetzt nur meins. Und so, das Göttliche erschafft in mir. Ich bin nur die Hand Gottes, ja.
Ja,
in irgendwelcher Art. Und mache das, was in mir so vor sich hin brodelt, ja. Ich lasse es einfach raus und es kann begeistern, es kann auch nicht begeistern und meistens begeistert das.
Ja, so haben wir dann die Kunst zu schauen, dass die Gänge zusammenpassen, dass halt dieses ganze Konstrukt, ne, ein Gesamtbild ergibt. Wie ist denn so der genaue Ablauf, wenn ihr dann neue Gerichte mit auf die Karte nimmt? Wie oft macht ihr das auch? Also wie oft wechselst du da durch?
Bei uns ein laufendes Prozess mit den Gerichten. Ich habe das immer so gemacht, dass wir in meinem Zimmer alle 4 Wochen das ganze Menü komplett gewechselt haben und ich habe gemerkt, ey, ich brenne aus. Ich kann das nicht mehr machen, weil die Ideen kommen. Ich muss immer auf das Alte greifen, zurückgreifen, auf das, was schon da war und dann vielleicht das Ganze noch ein bisschen rumzumodeln. Aber das war nicht so, dass die Inspiration kam und ich dürfte sie dann gleich direkt umsetzen. Und jetzt habe ich mich davon einfach befreit und sage, okay, die Inspiration ist jetzt da und ich habe Lust und ich habe Input, das Ganze jetzt, heute umzusetzen und ich kann das machen.
Und wie ist der Ablauf für so eine Geschichte? Also setzt du dich hin und denkst jetzt aktiv dran, jetzt was Neues zu entwickeln, oder kommt das einfach beim Machen von anderen Dingen oder im Alltag?
Ja, das kommt im Prinzip im Prozess. Ja, okay. Ich nehme mir ein Gemüse oder eine Zutat vor und beschäftige mich einfach ein paar Tage mit dieser Zutat. Ich denke darüber nach, was kann man da machen? Und dann entsteht eigentlich, dann macht der Kopf einfach selber. Er tut tausende Sachen mir vorschlagen. Und meine Aufgabe ist nun, aus diesen tausend Sachen, die es mir vorgeschlagen hat, das Beste daraus zu finden, die Zutaten zueinander zu führen und ein Erlebnis daraus zu erschaffen.
Ja, klingt sehr spannend, und das Kreative in dir, das hast du mir voraus. Es ist schön, dass es sowas gibt, und ja, auch einen großen Mehrwert. Wenn du jetzt dein Konzept in vielleicht drei Worten zusammenfassen müsstest, welche wären das?
Von der Natur für die Natur für Menschen.
Also Natur, man, ja, das ist gut. Hört sich gut an, und gibt man auch so wieder, setzt ihr viel auf regional und auch saisonal?
Absolut.
Ist das euer Ding auch?
Okay. Absolut. Wir kochen rein regional-saisonale Küche. Ja, darum haben wir uns am Anfang so diese Grenzen gesetzt, aus der wir auch diese Kreativität schöpfen können. Ja.
Glaubst du, das ist generell in der Gastro vielleicht wieder so ein Weg, ein bisschen mehr zurück zu den Wurzeln zu gehen, nicht mehr dieses ganz Ferne hierher zu holen, sondern das zu schauen, was man hier hat, um was draus zu machen?
Absolut, weil man sollte auch gucken, dass wir die Natur auch schützen. Ja. Also, wenn ich mir Bananen einfliegen lasse, ja, und jegliche Zutaten aus Asien etc., wie lange ist das unterwegs? Wie viel CO2 haben wir verbraucht für das, was du dann am Ende vielleicht für ein paar Euro verkaufen kannst? Hat das den Mehrwert überhaupt erzwungen? Ja? Hat das Ganze überhaupt einen Sinn? Wir leben in einem tollen, also Franken an sich ist ein tolles agrarwirtschaftliches Land. Ja, wir haben das Knoblauchsland um uns herum komplett und tolle Bauern, tolle kleine Produzenten von Milch, Käse etc., ne? Fleisch und Fische. Und man muss nicht sich die Fische dann aus irgendwo aus dem Atlantik holen. Ja? Warum? Du hast hier tolle Produzenten, die das regional und absolut neutral, CO2-neutral herstellen können. Du kannst von diesen, die Produkte sind viel, viel frischer, wenn du sie zum Beispiel unsere Fische kommen vom Heinl, ist ein kleiner Erzeuger oder ein Schlachtbetrieb für Fische in Erlangen. Unsere Fische werden in Kijimi geschlachtet, wir können sie abreifen. Wir haben keinerlei Abfall an jeglichen Fischprodukten, Fleischprodukten etc. Gemüse existiert einfach nicht. Wir versuchen aus allem irgendwas zu machen, sei es für diese Karte oder dann für das nächste Gericht dann auch als Würzung zu nehmen, das Ganze weiterzudenken. Was machen wir mit den ganzen Schalen? Was passiert da? Das Ganze, das ist ja alles Abfall. Und wieso können wir aus diesem Abfall dann nicht weiterdenken? Ja, Säfte herstellen, Auszüge machen und das Ganze einfach weiter zu vertreiben, weiterzudenken.
Ja, das klingt sehr spannend, wahrscheinlich auch notwendig. Kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen, dass auch das mit dem Stern geklappt hat. Und die schauen sich ja mit Sicherheit auch die gesamte Wertschöpfung an. Wie geht's los? Wie geht's weiter? Da gehört ja viel dazu, das dann auch bekommen zu dürfen und sich mit einem Stern dann zu schmücken. Aber lass uns vorher vielleicht nochmal drüber reden, wie du so Unternehmer wurdest dann. Weil natürlich dieses Konzept umzusetzen macht Spaß, ist toll, du bist kreativ. Der Job selber macht dir Spaß, aber du bist ja gleichzeitig auch im Risiko. Ne? Also das ist ja deine Firma, ja, deine Leute, dein Baby irgendwo. Wie war das für dich am Anfang, dieser Übergang vom Angestellten zum Unternehmer, ohne diese ganze Romantik, sondern rein dieses, ich habe jetzt die Verantwortung?
Also ich bin immer so ein verantwortungsbewusst gewesen und gehe auch sehr verantwortungsbewusst mit dem, was ich mache. Und natürlich war das am Anfang ja okay, Stress, aber wir hatten echt Glück einfach, dass ich das ganze Publikum einfach mitgezogen habe. Die Leute, die mich über viele Jahre begleitet haben in mein Zimmer, habe ich einfach mitgenommen, und ich hatte auch nicht diese Existenz am Anfang, wo wir das Restaurant aufgemacht haben. Ja, es war schwierige Zeit am Anfang während Corona, aber nachdem wir das einfach hinter uns gelassen haben, war es ein enormer einfach Aufstieg, einfach von 0 auf 100. Und dann schöpft man Kraft, ja, man wird immer sicherer und sicherer in dem, was man macht. Und du merkst, ey, die Leute feiern dich, du feierst dich, und es kann nur nach vorne gehen. Und diese Kraft, und natürlich ist da die Familie A und O, meine Frau ist da wirklich, ich sag dir, das ist das Einzigste, was überhaupt zählt in diesem Leben. Ja, wenn du einen richtigen Partner an deiner Seite hast, der dich unterstützt und sagt, ey, ich stehe immer hinter dir, ich werde dir immer den Rücken frei halten, du kannst machen, was du willst, und ich stehe hinter dir. Wir sind gemeinsam ein Team und kämpfen dafür. Und das macht dich frei. Das macht dich einfach innerlich frei. Und ich habe keine Angst und spüre auch keine Angst, was zu verlieren. Was kann ich denn verlieren? Ja, alles, was ich verlieren kann, kann ich wieder aufbauen. Ja, es ist ja, du hast ja schon was erreicht. Und dieser Verlust kann nicht so groß sein, dass keiner kann dir dieses Wissen einfach nehmen. Du kannst aus diesem Wissen immer was Neues erschaffen. Und darum ohne Angst einfach nach vorne geprescht und einfach versuchen, diese Wände, die im Weg sind, einzureißen über einen Zeitraum, sage ich mal, und neue Grenzen zu setzen, neue Ziele zu formulieren, auch die Ziele an das Team weiter zu formulieren, dass sie alle wissen, wo wir uns hinbewegen. Ja, dass es einfach ein stabiles Unternehmen wird. Ja? Einfach aus dem an alle Menschen, die mit mir zu tun haben, müssen ein Mindset besitzen. Wenn der eine anders denkt als ich, dann stimmt was nicht. Ja, dann ist dieser Mensch vielleicht nicht das Richtige oder du bist nicht das Richtige für den Menschen. Ich versuche mir immer Menschen um mich herum zu bilden, die auch kreativ sind, die auch ich sage immer so, ich will Menschen um mich herum haben, die auch das Talent haben, einfach auch sich selbstständig zu machen. Ich suche mir im Prinzip Menschen aus, die diesen Weg auch gehen wollen. Ja, es reicht für mich nicht, okay, ich bringe ihm was bei. Das Beibringen ist eine Investition. Investition in deine Zukunft oder in meine Zukunft in dem Sinne, weil er kann mein Mindset weitertragen.
Du bist ja den Weg selber auch so gegangen.
Ja.
Jetzt hilft es ja vielleicht auch, dass dein Bruder dabei ist, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Sich gegenseitig zu helfen und auch diese Werte rüberzubringen. Wie war denn von Anfang an so die Zielsetzung mit, auch dass du ja in der Berufsschule schon gesagt hast, du möchtest gern Sternekoch werden? War das dann auch mit der Gründung schon so die Idee, das wollen wir mit Felis schaffen?
Nein. Also, dass es so schnell kommt, niemals damit gerechnet. Niemals. Wir haben gedacht, ja, das wird so 2025, werden wir ihn dann bekommen, weil man kennt das so gut.
Dauert ein paar Jahre.
Dauert ein paar Jahre, bis wir uns etabliert haben, bis das Michelin auf uns zukommt und einfach das Ganze dann irgendwie ein Bild ergibt, ein Gesamtbild ergibt. Aber das ging ziemlich schnell und ziemlich unerwartet auch für mich und für die ganze Crew ziemlich unerwartet einfach.
Wie ist denn so der Ablauf? Jetzt viele wissen, kennen sich ja nicht aus. Man weiß natürlich dieses Michelin und Stern, das hat man schon mal gehört und war vielleicht auch schon mal im Restaurant essen oder kennt Leute, die da waren und sieht das natürlich auch oft im Fernsehen oder anderswo, wo drüber gesprochen wird. Wie ist der Prozess? Also wie findet man euch als jemand, der eben dann diesen Stern vergibt? Wie geht es vonstatten?
Also wir haben uns damals, da wie ich schon gelistet war, als in mein Zimmer als Assiette, also als Anwärter auf den Stern.
Aber du als Koch selber?
Genau. Jetzt? Okay. Und nee, das Restaurant.
Also wer bekommt den Stern, der Koch oder das
Nein,
Restaurant?
Nein, den Stern bekommt das Restaurant, okay. Unabhängig vom Koch. Ja.
Okay. Weil oft dieses Ding hört, er ist Sternekoch, ne? Aber eigentlich ist es,
ja,
das stimmt da nicht ganz.
Nein, das stimmt wirklich nicht so, weil es sind nicht nur ein Koch, es ist ja immer ein Team, was das Ganze dann erschafft und das ganze Konzept erschafft das Ganze. Okay. Also wir haben uns einfach das Michelin damals angeschrieben und haben gesagt, hey, ich bin der und der und wir haben ein neues Konzept und ein neues Restaurant, bitte um Testung. Mhm. Ja, und die Testung kam dann auch anscheinend. Wir haben es natürlich nicht
gemerkt. Weiß man natürlich nicht.
Man weiß es nicht. Die testen uns zwischen 4 und 5 Mal im Jahr.
Okay.
Immer unterschiedliche Menschen, immer mal zu zweit, mal alleine. Man kann das wirklich nicht so pauschalisieren und sagen, ja, das ist jetzt der Tester von Michelin, weil wir werden von, glaube ich, 10 verschiedenen Institutionen getestet, ja, und dann zu sagen, okay, der ist jetzt vom Michelin und
aber
der ist vom
Gourmillot. Merkt ihr das, wenn ein Tester kommt? Also kann man das rausfinden?
Mittlerweile hat man da schon ein Auge drauf. Weil früher haben die das alles sich aufgeschrieben und immer einen Zettel und alles aufgeschrieben. Und heutzutage geht es ein bisschen einfacher, weil die haben das Handy und können meine Stimme aufnehmen. Ah. Wenn ich an den Tisch komme, merke ich, okay, der greift jetzt unter den Tisch und drückt das Rekord-Knopf und dann nimmt er meine Stimme auf. Dann merkst du, okay, für was macht er das? Ja, das ist irgendwas. Und ich habe mir für vielen ist es so, dass wenn die diesen Stern immer jagen und immer an dieser Ding arbeiten, ich möchte, dass sie sehr schnell scheitern. Und das Ganze ist dann einfach zu einer Belastung wird und nicht zu einer Erfüllung führen kann. Ja, das belastet sehr viele Köche, diesen Druck einfach aufrechtzuerhalten. Ich sag mal so, wir haben ihn nicht gejagt, er ist gekommen. Und dann, okay, ich habe ihn nicht gejagt, aber er ist gekommen, befreit mich von diesem Ganzen. Ich habe dann gemerkt, wir sind auf diesem Niveau. Wir können das Niveau einfach nicht verlassen. Ja, wir können nur wachsen. Wenn wir wachsen wollen, müssen wir jeden Tag 1% mehr leisten. Ja, und dann kommt der Wachstum von alleine. Und ich sag mal, mein Lieblingsspruch dafür ist immer, du hast 365 Tage im Jahr, 1% jeden Tag besser zu sein. In allen Belangen machen dich zu 360% besseren Menschen in einem Jahr. Rechne das Ganze auf 10 Jahre hoch. Du kannst dich komplett verändern.
Da gibt es das tolle Buch, die 1%-Regel, ne? Von Atomic Habits auf Englisch. Ja. Und das genau darum geht, jeden Tag 1% besser zu werden. Ja, da hängt viel dran. Ne? Und das ist immer ein langer Weg. Unternehmertum selbst ist ja ein Marathon. Ne?
Ja.
Viele Dinge, die auf dem Weg liegen. So, jetzt habt ihr das nicht geplant, es ist trotzdem passiert, was ja schön ist. Auf was wird da Wert gelegt? Also gerade um den Stern erstmals zu bekommen, welche Dinge schauen die an, auf was gehen die ein?
Ja, die schauen in erster Linie, ob der Mensch überhaupt kochen kann, ja. Und das ist schon wichtig, dass man Techniken beherrscht und diese Techniken auch professionell umsetzen kann. Dann kommt die Kreativität ins Spiel, Einzigartigkeit, ja, eine Handschrift des Kochs. Es ist sehr wichtig, dass wir Teller herstellen oder Aromenbilder erschaffen, die nur ich erschaffen kann. Ja? Wenn wir jetzt 10 Teller von 10 verschiedenen Köchen dahin stellen, dann musst du meinen Teller erkennen. Ja? Du musst ihn visuell erkennen, du musst ihn aber geschmacklich auch erkennen. Du musst genau ihn zuordnen können. Ja, das ist der Teller von Vadim. Ja? Und den erkenne ich sofort, weil es ist was Einzigartiges. Ja? Der, zum Beispiel, wir lassen jetzt von 10 Köchen Sellerie kochen und jeder macht irgendwie und es wird alles komplett unterschiedliche Gerichte sein. Und das ist das Tolle auch in Nürnberg. Wir sind mit Abstand die tollste Stadt in ganz Deutschland für gehobene Gastronomie. Also über 10 Sterne in der Stadt, ja. Und
das ist schon viel, ja.
Ja. Und bei 500.000 Einwohner in der Stadt, man muss ja das einfach sich anschauen. Und das ist das Tolle, dass wir alle irgendwo in einer Linie sind, aber trotzdem keine Konkurrenz zwischen und Herz, weil jeder einzigartig ist und jeder arbeitet an seinem Produkt und keiner kopiert jemanden und das ist das Tolle einfach in Nürnberg.
Tauscht ihr euch auch aus? Also gibt es da immer wieder Runden, wo ihr euch trefft?
Ja, es gibt Runden. Wir haben ja auch einen Verein gegründet.
Oh, sehr gut.
Für Köche und um uns allgemein auszutauschen, Personalien auszutauschen und ja, ich bin auch ganz stark mit dem Felix verwurzelt, weil wir ganz eine Zeit lang sehr lange zusammen gekocht haben. Felix Schneider aus dem Etz. Mhm. Das Ganze ist dann, ja, man versucht einfach Nürnberg so einen einzigartigen Stempel aufzudrücken auch, ja. Nürnberg steht für was ganz Besonderes und ist sehenswert. Auch diese ganzen Restaurants sind sehenswert und das Publikum muss auch Nürnberg kennen, ja, weil Nürnberg ist halt nicht Bratwurst-Rösslein, ja, sondern viel, viel mehr.
Ja, hast du schön gesagt. Und immer wieder haben wir genau dieses Thema, die Guten einer Branche vernetzen sich. Die haben nichts zu verbergen, im Gegenteil, die helfen sich gegenseitig, weil dann wird ja der ganze Berufsstand gehoben, ne? Und dann wird es für die ganze Branche einfacher.
Absolut.
Es ist sehr schön zu sehen. Jetzt lass uns nochmal drauf zurückkommen mit dem Stern, wie das alles so abläuft, weil ich glaube, das interessiert viele. Das ist auch sehr interessant. Du hast angesprochen, das Kochhandwerk und der Koch selbst, der zum Restaurant dazugehört, was wir auch gelernt haben. Er kocht den Stern, aber darüber hinaus, auf was wird auch noch Wert gelegt? Also das sind so Dinge, die Sie sich auch anschauen, den Laden betreffend jetzt.
Nee, bei Michelin direkt geht es rein um den Teller.
Ah, okay. Es geht quasi nicht um Service?
Nein, absolut nicht. Okay. Da geht es rein um Teller und Tellersprache. Ja, bei Michelin, wenn wir zum Beispiel das Gourmillon nehmen, ist dann wiederum das ganz gesamte Konzept wichtig, weil es wird zum Beispiel nicht von Profis bewertet, sondern von normalen Gästen. Es ist eine Community, die sich aufgebaut hat, die Leute, die gerne essen, die Foodies und die bewerten dann dein Restaurant, ja, und dann geben dir Punkte und dann kommt es bei Gourmillon irgendwann raus und die sagen, die bewerten dich so und so, ja, du kriegst so viele Punkte von deinen Gästen, ja, wo der Michelin das wirklich auf Professionalität macht, ja, es ist wirklich von Profis getestet, wenn du Tester bei Michelin werden willst, musst du 20 Jahre Berufserfahrung haben in der gehobenen Gastronomie, sind sehr erfahrene Menschen, die dich dort wirklich testen und haben wirklich einen Verstand, ja, dafür und verstehen auch und haben sehr, sehr viel schon gegessen in ihrem Leben und können das sehr gut bewerten, glaube ich auch.
Ja, aber jetzt für euer Prestige und den Stand ist schon so das Wichtigste wahrscheinlich, das Michelin und den Stern dort zu bekommen. Ist auch bekannteste, glaube ich. Das andere kannte ich jetzt zum Beispiel selber gar nicht.
Ja.
Bin jetzt auch nicht so ein Foodie, vielleicht deswegen. Aber ich was können wir schon vorstellen, dass das dann auch im Nachgang viel verändert hat, als ihr den
ja, es ist auf jeden Fall, das war wie ein Flug in den Himmel. Und zum Beispiel, wir haben dann nicht nur den roten Michelin-Stern bekommen, sondern auch den grünen für die Nachhaltigkeit.
Okay.
Und wenn du dann ein Konzept erstellt, zusammengeschustert hast und das dann wirklich umgesetzt hast und du merkst sofort, ey, es fängt sofort Früchte zu tragen. Ja, dieses Konzept funktioniert. Und es funktioniert auch auf finanzieller Ebene auch, ja, nicht nur, dass die personellen Erfolge kommen für das Restaurant, sondern dann auch über das Finanzielle hinweg auch alles funktioniert. Dann kriegst du Flügel, ja, du willst fliegen und du wirst immer weiter fliegen und es treibt dich voran und du wirst motivierter, du gehst gerne in deinen Laden rein, du machst gerne deine Sachen und ich glaube, das auch, was die Gäste auch dann wirklich berührt, ja. Diese Leidenschaft und diese Energie, die dort herrscht, überzeugt einen sofort. Ja, das glaubt man einfach einem, der das wirklich aus dem Herzen macht, nimmt man das eben ab.
Ja, ne, das ist ja auch das Schöne daran, dass eigentlich so eine Auszeichnung dann auch viel dahinter steckt, ne, dass man auch viel daraus lesen kann, wenn man sowas bekommt. Wie schwierig oder wie einfach ist es dann, das auch zu halten? Also wie wird das getestet und
ja, wir werden jedes Jahr, wie ich schon vorher erwähnt habe, zwischen 4 und 5 Mal getestet.
Und dann könntet ihr den auch wieder verlieren, den Stern theoretisch?
Ja, natürlich. Okay. Ja, wenn das Niveau dann rapide absinkt, werden sie uns das Ganze nehmen. Wenn ich jetzt Konzept einfach umstelle und dem Michelin einfach nicht sage, dass ich das Konzept umgestellt habe, wird das Restaurant dann sehr schnell den Stern auch verlieren. Aber die geben meistens ein Jahr und sagen, okay, dieses Jahr war das jetzt nicht so berauschend, was ihr dort gemacht habt.
Reißt euch zusammen jetzt.
Reißt euch zusammen und die telefonieren dann und sagen, ey Leute, ihr müsst ein bisschen mehr machen, wenn ihr den Stern halten wollt. Und für mich ist es nie die Frage, ob das Gericht jetzt ein Sterneniveau hat. Es muss mir schmecken, es muss auf jeden Fall den Gästen schmecken, Spaß machen. Weil mir, also das Restaurant wird nicht von den Michelin finanziert, sondern das Restaurant wird von den Gästen finanziert. Und ich muss die Gäste zufriedenstellen. Ich muss denen Erlebnisse schaffen, damit sie gerne wieder zu mir zurückkehren und ins Restaurant zurückkehren. Und das ist viel wichtiger wie das Michelin an sich.
Aber jetzt ist ja dieser Stern wahrscheinlich auch monetär ganz schön was wert, ne? Weil man kann ja sich nach außen das auch nutzen.
Ja.
Zahlt man da was dafür?
Nein.
Okay.
Also das ist wirklich das Einzigste in Deutschland, wo man nicht wirklich dafür was bezahlen muss, ja.
Und sonst für jedes Label ist ja eigentlich immer dann, wenn man
ja, du musst Abos abschließen, umso mehr, umso länger du das Abo abschließt, umso besser wirst du gerankt, ja, natürlich ist. Ich sehe das immer so, es ist nicht wirklich greiflich einfach für die Menschen, ja. Es ist, kann man das so sehen und kann das auch anders sehen, ja.
Aber wahrscheinlich, euch wird es weiterhin auch gut gehen, aber es ist schon besser, wenn ihr den Stern behaltet und wenn das einfach, ja, ihr diesen Status, den euch erarbeitet habt, weil das höre ich so raus, den initial mal zu bekommen, ist schon die größte Herausforderung.
Ja, und unser nächster Step ist jetzt einfach, sich vorzuarbeiten, auf den zweiten Stern hinauszuarbeiten, nicht damit sich zufrieden geben. Was wir jetzt besitzen, ist schon der Vergangene. Das steht schon in der Vergangenheit, sondern wir nach vorne, immer weitermachen. Das ist ja nicht nur das eine Restaurant, was ich jetzt, wir wollen einfach ein Fundament aufbauen für weiteres Wachstum, auch dann in die kleineren Segmente einzusteigen, die Essenskultur allgemein ein bisschen zu verändern. Dann vielleicht so Fastfood zu machen, aber auf regionaler Ebene, ja. Das Ganze, ja, so ein bisschen dem Döner und diesen ganzen, Burger und etc. einfach Konkurrenz zu machen, zu sagen, ey, es geht auch anders. Wir können auch gesund und nachhaltig das Ganze auch machen.
Aber hast du manchmal auch, jetzt sagst du natürlich immer weiter und das andere ist gestern haben wir auch den Moment und die Zeit innezuhalten und zu schauen, was habe ich denn schon geschafft und wo stehen wir eigentlich?
Absolut. Das ist das A und O, ja. Immer zurückzublicken und zu sagen, ey, manchmal hat man auch diese Depri-Phasen, ja, im Leben, wo man sagt, okay, ich fühle mich jetzt momentan nicht so gut, alles ist so belastend geworden, ja. Irgendwie so das Ganze abzuschütteln, hilft einfach, sich einfach die Zeit zu nehmen und einfach zu reflektieren. Was habe ich denn schon erreicht? Schau, du kannst stolz auf dich sein. Schau, was du schon alles erreicht hast in dieser kurzen Zeit. Mach einfach weiter. Gib nicht auf. Gib dein Bestes jeden Tag und alles wird von dir abprallen.
Das gibt doch Kraft da, ne? Die neuen Aufgaben anzugehen. Was sind denn so die Chancen, die du siehst jetzt für dich, für euch in der Branche, aber natürlich dann für Feles selbst in der nächsten Zeit oder auch welche Herausforderungen kommen auf euch zu? Fang gern mit dem einen oder dem anderen an, das darfst du dir aussuchen.
Ja, Chancen gibt's viele. Ja. Wir wollen einfach ein bisschen die Menschen auch begeistern. Und das ist das Wirkliche, was wirklich das Wichtigste überhaupt ist. Ja. Die Menschen, die oder die Gäste, die zu uns kommen, die müssen rausgehen und die müssen ein Gefühl haben. Das ist ganz wichtig. Das war ein schöner Abend. Und das zählt. Wenn wir das geschafft haben, macht das andere alles keinen Sinn. Ja. Sich aufzuhängen und sagen, heute lief es nicht so gut und ja, aber es gibt morgen. Morgen können wir es besser machen. Und ich glaube, das ist das wirklich Ausschlaggebende für das Ganze, dass man niemals, als kleines Kind war auch niemals aufgeben ein in irgendeiner Weise ein Indikator für irgendwas. Ja, ich gebe niemals auf. Ich kann mal eine Situation anders betrachten und vielleicht einen anderen Weg gehen, aber aufgeben ist keine Option.
Also ihr werdet weiter wachsen, jeden Tag 1% besser werden, euer Produkt verbessern. Ja. Ja, das ist cool. Welche jetzt dann die negativere Frage, welche Herausforderungen siehst du jetzt gerade für dich, aber auch für eure Branche generell die nächste Zeit? Was kann sich vielleicht oder wird sich vielleicht auch verändern? Ne?
Ja, wir merken ganz stark, dass einfach Deutschland sich in einer kompletten Krise befindet. Ja, wir haben politische Probleme, auch Probleme mit Einstellungen und viele Leute gucken auch, wo sie jetzt bleiben können. Viel Geld wandert ab aus Deutschland und das merken wir ziemlich stark. Also, dass die Mittelschicht, die obere Mittelschicht immer kleiner wird und immer kleiner wird, merkt man extrem. Muss sich anpassen, muss wie Wasser sein, um einfach das Ganze, diesen Weg einfach mitzunehmen. Ja, man muss sich immer neue Wege erschaffen, immer was Neues zu kreieren, sich neue Gedanken zu machen. Immer nach vorne schauen, nicht nur der heutige Tag, sondern okay, wo sehen wir uns in einem Jahr? Wird es sich in einem Jahr besser? Wird das schlechter? Wird das stagnieren? Wird das so bleiben? Wenn es sich stagniert, dann müssen wir so und so agieren das nächste Jahr oder das dieses Jahr schon, reagieren, sondern agieren, schon nach vorne zu schauen und sagen, jetzt müssen wir was unternehmen, damit es später uns einfach nicht überrumpelt, sondern wir bereit sind für das, was kommt.
Ja, wie sind denn generell so eure Gäste auch drauf? Sind sie viel aus der Region? Kommen da auch Leute extra jetzt, weil sie Foodies sind vielleicht? Deswegen zu euch, wie ist das aufgeteilt?
Oh, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ja. Wir haben Gäste aus ganz Deutschland und man kann auch ganzer Welt sagen, ja. Während der Messe haben wir Gäste aus ganzer Welt, ja, China, Asien etc., Amerika, England, alles, was du dir vorstellen kannst, Spanier, Italiener etc. Aber auch das Hauptpublikum sind natürlich die Leute, die hier aus der Umgebung kommen, auch deutschlandweit. Ja, Foodies, die nach Nürnberg reisen, um sich einfach die Stadt anzuschauen. Und dann schön zu essen, irgendwo einen schönen Abend zu verbringen. Man sucht sich ja auch immer explizit das Restaurant aus, was einen anspricht. Wir haben sehr junges Publikum, auch was ich momentan auch merke, dass wir hatten jetzt am Samstag das waren 20-Jährige, die zu uns zum Essen gekommen sind, und zwar zwei Tische gleich, ne? Es war ein Pärchen, die mal ausgehen wollten, einen schönen Abend zu haben, mal so wirklich beide Tische waren auch zum ersten Mal in einem Sternerestaurant. Dass die Leute sich trauen, ja, und diese Hürde dann wirklich zu nehmen, in so ein Sternerestaurant überhaupt reinzugehen. Aber da wir sehr locker und sehr entspannt das Ganze gestalten, nehmen wir den Leuten auch diese Angst sofort wieder weg, ja. Ich gehe dann an den Tisch und sage, ey, Freunde des guten Geschmacks, wie schaut's aus? Ja, und ich nehme denen auch diese Anspannung auch direkt weg. Und damit binden wir auch, wenn man jetzt in die Zukunft einfach schaut, wenn ein 20-Jähriger zu dir kommt und das erste Mal Stern bei dir gegessen hat, der wird, wenn er es mal geschafft hat, so viel Ressourcen sich aufzubauen, um sich das Ganze leisten zu können, wird er immer wieder zu dir kommen. Und das ist ein Aufbau der Zukunft. Und das erfreut mein Herz wirklich zutiefst. Ja. Ich merke, ich ziehe nicht nur älteres Publikum an, sondern die junge Generation ist auch schon bereit, diesen Weg zu gehen, ja, und sich geschmacklich weiterzuentwickeln, was Neues auszuprobieren, um sich mit dem Essen zu identifizieren, ja, irgendwo in welcher Weise.
Ja, also das kann ich nur bestätigen. Also jeder, der mal Lust hat, dieses Sternerlebnis zu machen in lockerer Atmosphäre, ohne was falsch machen zu können. Oder kann man eigentlich irgendwas falsch machen?
Nein.
Ich glaube eigentlich nicht. Ne?
Nein.
Dann ist er, glaube ich, bei Felis ganz herzlich willkommen. Vadim, dann fällt mir eigentlich nur noch so ein zu sagen, was ich bei den meisten Unternehmern frage, was bei dir auch bestimmt sehr, sehr spannend ist, dass du uns mal erzählst, wie so dein Alltag aussieht. Also wenn du jetzt, ihr macht ja nicht jeden Tag auf im Moment, also wenn du mal einen Tag hast, wo vielleicht frei ist, aber vermeintlich frei ja nur, weil du vielleicht auch andere Dinge dann zu tun hast. Also wieso sieht so eine Woche bei dir aus und dann die einzelnen Tage, was sind so die Dinge, mit denen du dich beschäftigst?
Ich stehe meistens um 7 Uhr auf, bringe die Kinder dann oder meine Frau macht die Kinder dann fertig, geht dann zur Arbeit und ich stehe auf und bringe sie dann zur Haustür, die gehen dann in die Schule. Im Prinzip damit fängt mein ganzer Tag an. Ich mache meine Übungen, so ein bisschen Körperhaltung etc. Und ganz wichtig ist bei mir die Meditation.
Machst du das schon immer oder hast du das jetzt erst?
Ich mache das wirklich seit schon knapp 2014, würde ich sagen. Das Regelmäßige kam jetzt wirklich so die letzten 5 Jahre aufgebaut. Ich habe das angefangen mal mit 5 Minuten. Mittlerweile sind das 2-mal am Tag je 40 Minuten. Ich habe auch gemerkt, dass ich hier sehr entspannt geworden bin. Ich sehe die Dinge. Ich habe die Angst komplett verloren. Es existiert einfach keine Angst mehr. Ich weiß, dass mein Körper vergänglich ist, aber meine Seele für immer existieren wird. Warum soll ich Angst haben? Ich bin unsterblich. Meine Individualität ist unsterblich. Und an dieser Individualität weiter zu forschen und weiter zu arbeiten, ist was Einzigartiges und, glaube ich, für jeden Menschen erfüllend.
Ja, also gerade wer meditieren mal ausprobiert, und es ist auch immer spannend, dann hier drüber zu sprechen, und auch ich in meinem Alltag, wenn ich viele Unternehmer treffe, viele erzählen davon, ne? Es ist so eine leichte spirituelle Thematik natürlich, aber ja, ich glaube, es hilft einfach, sich über viele Dinge klar zu werden, Probleme, die man auch hat, vielleicht dann gar nicht so hochkochen zu lassen, weil oftmals sind Probleme auch schnell lösbar oder gar nicht so schlimm, wie man vielleicht denkt. Ne? Das sind ja die Ängste, die man so hat. Ja, dann erzähl mal weiter, nachdem du dann meditiert hast, wie geht's weiter?
Ja, ich nehme mir dann auch wirklich Zeit. Ich lese auch spirituelle Bücher und nehme dann wirklich an meinem freien Tag, heißt das für mich, wirklich entspannen, wenig machen. Ja, sich nur um sich kümmern, um sein Mindset zu kümmern, das Ganze aufrechtzuerhalten. Wenn man spirituell ist, du kriegst enorm Energie durch die Meditation. Wenn du dich mit dem Universum verbunden hast, dann willst du diese Energie den ganzen Tag versuchen zu behalten. Diese Vollkommenheit mit der Natur beizubehalten und sich nicht stressen zu lassen von irgendwelchen Sachen, von irgendjemanden, von Negativen, komplett kein Handy, kein gar nichts. Ich will mich negativ nicht beeinflussen lassen. Ich will einfach, dass dieses Herz einfach weiterhin schöpft und Kreativität ausstrahlt. Und das krasseste Erlebnis war vor 2 Jahren, ich habe dann mit Kriya-Yoga angefangen. Kriya-Yoga ist so die spirituelle Art der Energie in unserem Körper. Und habe dann das Ganze über 1 Jahr gemacht. Und dann kam der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, in den Einkaufsläden zu piepsen. Ja? Und zwar, wenn ich durch die Kasse laufe, piepse ich. Es war das, wow, was passiert mit meinem Körper? Ich habe dann wirklich auch in der Metro, wenn ich einkaufen bin, und einfach als Test, ja, wie funktioniert das Ganze? Wie kann ich meine Energie denn steuern? Und ich habe mich einfach zwischen diesen Dingern gestellt, absichtlich, und zu schauen, okay, wenn ich die Atmung so und so agieren lasse, piepse ich. Wenn ich die Atmung aber nicht so agieren lasse, dann piepse ich nicht. Also strahle ich was aus, ja? Und dieser Gedanke, der formt dann wirklich deine neue Realität. Du sagst, ich bin ein Magnet. Ich kann alles anziehen, was ich möchte. Ich muss nur klar sein. Ich muss wirklich in allen Belangen klar sein und nur nach meinem Gewissen agieren.
Du bist nur dir selber was schuldig.
Sonst. Genau. Und mein Gewissen muss rein sein. Mhm. Wenn ich das Gewissen rein halte, bin ich rein. Und rein mit mir selber erschaffe wieder viele Möglichkeiten. Weil ich habe keine Bedenken, ob ich jetzt jemandem was falsch gemacht habe oder nicht. Oder fühlt er sich jetzt falsch, weil ich ihm das gesagt habe. Die obere Wahrheit ist für alle das Gleiche, ja. Nur jeder lebt irgendwo in seiner Bubble und kann nur aus seiner Bubble die Welt betrachten. Und die Menschen, die erwacht sind, die sehen das Ganze als ein Prozess des Lebens, ja. Und dieses Leben durchleuchtet dich komplett den ganzen Tag über, dein ganzes Leben. Und sich davon abzuhalten und nur in dieser Bubble zu bleiben, ich glaube, das ist die Hölle auf der Erde.
Ja. Aber hilft es dir dann auch dabei, strukturiert zu bleiben? Also jetzt Dinge dann, man muss ja manchmal auch Dinge machen, auf die man keine Lust hat, ne? Also es auch abarbeiten zu können, und bei euch geht es auch ganz viel um Vorbereitung, nehme ich an. Also damit der Abend dann perfekt läuft. Du hast vorhin Fermentieren angesprochen. Ja gut, da musst du halt ein paar Monate vorher wahrscheinlich
ja,
dich absolut. Um was kümmern, damit du an dem Abend alles on point hast.
Ja.
Hilft es dir auch dabei,
absolut
zu sein?
Ja, und ich habe gemerkt, dass ich muss es machen, was ich machen muss. Ja, es gibt dich davon keinen Weg zu lösen. Ja, wir leben in
man
einer.
Man kann es vorher sich herschieben, aber ja, trotz irgendwann
ja,
kommt's, ja.
Genau. Und wir leben in einer, ja, in einer Gesellschaft, wo wir das Spirituelle nicht mehr von den äußeren Welt trennen können. Wir müssen die Brücke bauen zwischen diesen beiden Welten. Und wenn wir sagen, okay, ich bin spirituell und ich möchte diese Spiritualität einfach weitertragen, die äußere Welt, dann heißt es, ich muss das machen, was ich machen muss. Ja, und es gibt auch keinen Weg, das nicht zu machen. Und mit welcher, aus welcher Bubble ich dieses, was ich machen muss, betrachte, wird es zu einem Erfolg oder zu einem Misserfolg. Alles kann mich auffressen, aber alles kann mich auch stark machen. Und darum geht's, Stärke aufbauen, ja, sich bewusst zu werden. Okay, ich mache das jetzt, ich mache das mit Liebe zu den Gästen. Ich will das Beste für sie. Und dann ist das Stress oder diese Zeitdruck, den ich jeden Tag vor mich schiebe, ja, oder diese stressige Momente, die man auftauchen, einfach viel lockerer umzugehen, damit du weißt, für was du das machst, wieso du das machst und du willst auch diese Energie wieder zurückbekommen von den Gästen. Und das ist das Tolle.
Ja, sehr, sehr schön gesagt. Ich glaube, das Paradoxe in unserer Welt ist sowieso, also in unserer modernen Welt, dass es früher viel einfacher war, bewusst zu leben, weil wir nicht so viel Ablenkung hatten. Aber heute wird ja unsere Aufmerksamkeit uns geklaut, ständig, ne? Überall blinkt was oder wir sind ja mit unserem Gehirn gar nicht wirklich dafür ausgelegt, diese ganzen Reize immer zu erfahren. Aber auch die Zeit, wenn man jetzt Social Media sich anschaut, wie viel Zeit man da auch verbringen könnte, ob jetzt TikTok, Instagram und die ganzen anderen Geschichten, Smartphone generell. Und da geht's eigentlich wieder auch wieder zurück zu den Wurzeln, sich mehr Zeit für die wichtigen Dinge zu nehmen, sich Zeit zurückzuholen, sich Aufmerksamkeit zurückzuholen. Ja, und dafür könnt natürlich dann ihr auch beitragen mit einem schönen Restaurantbesuch, wo man im Hier und Jetzt ist.
Ja,
Handy vielleicht mal zur Seite legt, ne?
Ja, viele Leute suchen nach Glück und denken, das Glück befindet sich irgendwo in der äußeren Welt. Das Glück ist immer hier und jetzt. Ja, niemals in der Zukunft oder niemals in der Vergangenheit. Glück kann nur jetzt und hier und jetzt existieren. Und dieses Glücksgefühl, das kannst du dir jede Sekunde erzeugen. Denke einfach darüber nach. Was macht dich glücklich? Denk an deine Kinder und bam, ist das alles vorbei. Ja, diese ganze Negativität, die ist einfach weg, weil du fühlst dich glücklich. Versuche dieses Glück weiter in dir wachsen zu lassen. Lass diese Spross wachsen und du wirst für immer glücklich sein. Und dann brauchst du auch keine, ja, ich sag mal, Ressource ist immer eine Ressource. Du brauchst sie, um in dieser Welt zu funktionieren. Aber wie siehst du diese Ressource? Ist das dein A und O? Ja, oder ist das nur eine Ressource, um weiterzukommen, um das Ganze, dein Lebenswerk nach vorne zu treiben? Und ich glaube, das, wo viele Leute sich einfach den Fokus des Lebens einfach komplett falsch setzen und dann irgendwas jagen, was nicht gejagt werden kann, das kommt und geht. Die Ressource ist immer ein Wechsel. Ja, es kommt und geht, es kommt und geht. Das ist dafür da, um was Schönes zu machen. Ja, man versucht dann diese Brücke, wie ich vorhin schon erwähnt habe, zu bauen, diese Brücke im Leben zu erhalten, aus inneren Welt in die äußere Welt transportieren.
Das war ein schönes Schlusswort. Danke dir, Vadim.
Sehr, sehr gerne. Das hat mir auch wirklich toll Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
So, das war die Folge mit Vadim und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr jetzt mehr zu ihm und seinem Restaurant erfahren möchtet, dann verlinken wir euch entsprechendes in der Beschreibung, den Instagram-Kanal, aber auch die Homepage. Und wenn ihr Vadims Kochkünste mal hautnah und live miterleben wollt, dann natürlich über die Homepage einen Tisch buchen. Kann ich sehr empfehlen, ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Wenn euch der Podcast gefällt, wenn euch die anderen Folgen natürlich auch hoffentlich gefallen, dann liked, kommentiert überall, wo das möglich ist, gibt uns eine gute Bewertung. Darüber freuen wir uns. Dann schön, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal, euer Bertie.